Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Box, Box. Box, 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 Box.
Oh Gott, yes!
Holy Mac and Cheese Balls.
We got a straight suit. Hey, can you let me? What is going on, guys?
Das klingt wie Französisch für mich. Da verstehe ich auch nichts.
Schön.
Wir dürfen nicht vergessen, wir haben sehr viele Hörer aus Frankreich und wir wissen noch immer nicht, warum.
Stimmt. Pourquoi heißt warum?
Bonjour, mes amis, ma belle, baguette, vœu rouge, fromage. Eine französische Begrüßung nach dem großen Preis von Frankreich.
Ja.
Ich glaube, das war's jetzt mit unseren.
Ja, das reicht. Café au lait kann ich noch. Kaffee mit Milch.
Ich habe lange Zeit geglaubt, das kommt von Olle. Ich möchte an der Stelle bitte nochmal ganz kurz sagen, wenn ihr uns in Frankreich hört, schreibt uns bitte, bitte ein E-Mail.
Box, Box, Box.
At Femula1.at.
Wo ihr uns hört und warum ihr uns hört und.
Na, das Warum ist eigentlich klar. Weil wir der lustigste Podcast der Welt sind.
Ja, uns verstehen sogar Franzosen.
Korrekt.
Das ist lustig.
Ja.
Na, würde mich tatsächlich interessieren, ja, ob so viele Österreicher oder Deutsche nach Frankreich ausgewandert sind und uns deshalb in Frankreich hören. Gott sei Dank ist das nächste Rennen in Österreich, da tun wir uns leicht.
Voll.
Österreichisch können wir. Reden wir über Formel 1. Es
Bitte.
War für ein Rennen in Frankreich, in Le Castellet, ist nicht spannend. Ich hätte das ja nicht geglaubt. Ich habe mir wirklich gedacht, es ist schönes Wetter draußen. Und ich bin mal wieder bei meiner Mama, weil ja Hitzewelle ist. Habe mir gedacht, ich fahre dorthin, wo ein Garten ist und wo ein Pool ist. Und ich schaue mir so die ersten paar Runden an.
Oh, ich fahre dorthin, wo ein Pool ist.
Und ich schaue mir halt das Rennen einmal an bis zu den ersten Boxenstopps und dann springe ich in den Pool und dann schaue ich halt, wie es ausgeht, weil so viel wird sich ja nicht tun. Und im Endeffekt bin ich tatsächlich nicht mehr in den Pool gesprungen.
Oh,
also,
stimmt.
Shampoo. Le Castellet.
Ich verstehe dich. Ich war heute auch dann im Freibad, weil ich mir gedacht habe, gute Hitzewelle. Da muss ich dorthin, wo der Pöbel ist, ohne eigenen Pool. Und dann habe ich mir gedacht, ich schalte es einmal ein. Ich lege mich mal in die Sonne und Ding. Ne? Ich habe dann so nach 20, 30 Minuten meine Sachen gepackt und habe dann zu meinem Freund gesagt, los, wir müssen jetzt nach Hause, weil das muss ich mir am großen Fernseher ansehen, weil ich wieder wissen, wie es weitergeht. Weil am Handy sieht man ja auch nicht, wie sich das alles dann entwickelt. Deswegen Tag abgebrochen. Ab nach Hause wieder.
Ich habe ja auch mir gedacht, ich nehme das iPad mit raus in den Garten, aber du kannst dich ja draußen nicht konzentrieren. Ich bin dann auch wirklich reingegangen, weil mir gedacht habe, ich kann das doch nicht am Tablet schauen, ich brauche das schon den großen Fernseher.
Man muss ja wissen, wo sich was entwickelt, wie das dann im Mittelfeld aussieht, am Ende. Also ich verstehe dich komplett.
Für die Formel 1 Weltmeisterschaft war es ein großartiges Wochenende.
Das auf jeden Fall, red mal drüber.
Wo fangen wir denn an?
Haas.
Weil es eben auch so Haas war. Mick Schumacher im Qualifying, der ist ins Q2 gekommen.
Mit dem Auto, Hammer. Und dann leider gecrashed.
Das ist halt wirklich gemein. Also da kommst du wirklich ins Q2 und denkst dir, yes, ja, und dann verkackst du das so. Also der Günther Steiner, was denkst du dir dann? Denkst du dir dann, hey, cool, wir haben ein Auto, mit dem wir ins Q2 kommen? Oder denkst du dir dann eher, Alter, Havara, was führst du auf? Du fährst so gut und dann sowas.
Ist es eine Kombination aus beiden?
Aber ich glaube,
das Gute ist, er konnte die Position behalten. Ich meine, ob es dann was gebracht hat.
Ich glaube auch, der Mick Schumacher hat sich selber eh am meisten dann im Endeffekt dann drüber geärgert.
Ja, ich glaube nämlich, dass das auch einer ist, der dann sicher noch in einer Woche darüber nachdenkt und das immer noch zerdenkt und analysiert und überlegt. Ich denke immer noch darüber nach, verstehst du?
Ja.
Und ich bin weit weg davon.
Du zerdenkst doch viel.
Ja, ich zerdenke sehr viel.
Nein, ich glaube, der Mick Schumacher hat sich das einfach dann eben angeschaut, das und das ist passiert. Okay, werde ich das nächste Mal nicht mehr machen und das, ich glaube, das ist dann für ihn abgehakt. Ich glaube, das ist so, ich schätze den als mental und einfach auch für sein Alter, ich schätze den so irrsinnig reif auch ein. Der ist für mich 35. Also vom,
wie alt ist er wirklich?
Vom Präsentsein.
20?
Das weiß ich natürlich auswendig. Ich will dich nur ein bisschen natürlich auf die Folter spannen, und weil ich schaue jetzt nicht aufs Handy, weil ich was google. Ich habe eine WhatsApp-Nachricht gerade gekriegt.
Ja. Vom Günther Toto Steiner Wolf, wahrscheinlich.
Vom Toto Wolf.
Ah, geschissenes Wochenende heute. Wie geht's dir so, Beate?
Ja, genau.
War nicht im Pool auch scheiße?
Nein, ich muss ihm zurückschreiben, boah, ich war gar nicht im Pool, weil es wirklich so spannend war. Ja. Ah ja, und ach, wir haben ja gerade vorher über Mick Schumacher geredet. Der ist 22.
Ah, ja.
Ganz abgedriftet. Nein, der ist 23. Ja,
komisch. Deine WhatsApp-Nachrichten immer.
Ja. Und Mazepin war ja auch wieder mit dabei, ne?
Ja.
Und ich weiß da auch nie, was Haas im Endeffekt dann vorhat, ja? Also die fahren hinten, der Mazepin hat den Schumacher rausdrängt, der hat dann über diesen Noteingang halt wieder einfädeln müssen und war dann eben hinter Mazepin. Weil der Schumacher, der hat ja bald einmal seine ganzen Positionen, die er da so sensationell eingefahren hat, verloren gehabt. Dann waren die beiden Haas wieder Welten entfernt von Williams, die waren echt irrsinnig weit hinten. Und der Schumacher ist ein Stopp gefahren und Mazepin mit Zwei-Stopp-Strategie, wo man denkt, warum macht Haas das jetzt? Machen sie das jetzt einfach deshalb, weil eh alles egal ist und sie wollen einfach nur Daten haben, wie das mit zwei verschiedenen Strategien ausschaut?
Naja, wahrscheinlich.
Sinn macht's, ne?
Weil es eh wurscht ist. Weil es dieses Jahr quasi eh wurscht ist, probieren sie Sachen aus. Das ist wie, wenn es im Lockdown, in den ersten Corona-Lockdowns dir die Haare gefärbt hast und gedacht, das ist auch schon wurscht, ne? Probieren wir es mal.
Kommen wir zum nächsten Team, weil ich glaube, mehr muss man über Haas eh nicht mehr reden. Aston Martin. So ganz synchron war das jetzt nicht.
Nein, aber das liegt an der Internetverbindung. Ja.
Die kommen schön langsam als Doppelpack rein. Die waren beide in den Punkten. Sebastian Vettel 9., Lance Stroll 10.
Ja, wenn Punkte man bedenkt, Stroll hat von ganz hinten gestartet.
Eben.
Und der hat sich schön nach vorne gekämpft.
Eben.
Und das war so unauffällig. Also Beate, hast du das irgendwie mitbekommen? Weil ganz ehrlich, ich nicht.
Ich habe ehrlich gesagt vom ganzen Rennen quasi nichts mitbekommen, weil du ja nur das Battle vorn gesehen hast.
Da bin ich echt froh, dass du das sagst. Bei mir ging es genauso.
Ich habe dann nur immer gesehen, wie gerade, wo gerade wer unterwegs ist und dann so, aha, okay, aha, oho.
Und dann könnten's hast du zeigen?
Du hast ganz kurz wieder mal eingeblendet gesehen, wenn ein bisschen Zeit war, an Vettel wie der gerade überholt, aber sonst hast du ja von hinten dieses Mal ja wirklich nichts mitbekommen. Aber sie sind in den Punkten und mal schauen, wo es die noch hinbringt. Weil die kommen jetzt auch schon gefährlich nah an die Alpha Tauris ran. Da ist jetzt sind nur noch 5 Punkte Unterschied. Und ich glaube, das ist jetzt mal das Ziel, wenigstens, wenn wir schon nicht mehr Dritter werden können, oder ich glaube, das haben sie fix schon abgeschrieben, das schaffst du ja nicht mehr, dass sie wenigstens Fünfter werden und vor Alpha Tauri landen.
Das klingt, ich habe gerade nachgedacht, das klingt nach einem Plan, ja. Sie haben einen schönen Sprung gemacht.
Und ich glaube auch jetzt, wo Sebastian Vettel schon langsam reinkommt, da kommt noch viel mehr, glaube ich.
Hoffentlich.
Von ihm, ja. Weil jetzt hat er schön langsam das Auto wirklich so unter Kontrolle.
Mhm.
Die haben sich kennengelernt, so die Kennenlernphase, die ist vorbei und bin echt gespannt, wie der sich dann jetzt dann weiterhin dann noch tun wird.
Ja, das heißt, sie sind jetzt bald fix zusammen.
Ja.
Wenn man das heute mal vergleiche, das ist ja unpackbar.
Gut,
die sind bald fix zusammen.
Kommen wir zum großen Konkurrenten von Aston Martin. Alpha Tauri. Yuki Tsunoda. Das dritte Mal hat der es zusammengebracht, dass eine rote Flagge im Qualifying gebraucht wird.
Zumindest macht er seine Rekorde, seine persönlichen, bei solchen Dingen.
Aber der muss wirklich jetzt schon langsam aufpassen beginnen.
Mhm.
Das Problem ist, die haben ja so viele Fahrer, also so die ganze Familie, Red Bull, Alpha Tauri. Wenn der so weitermacht und den Erfolg des Teams sozusagen, dass die weiterkommen und der halt dann nur ab und zu mal Punkte macht, dass sie den nicht gebrauchen können. Weil sie dann als zweiten Fahrer doch jemanden in einem nicht so schlechten Auto, da brauchst halt jemanden, auf den du dich verlassen kannst. Und ich glaube, die haben einfach in den Yuki das Vertrauen, also kann man nicht vorstellen, dass du da jetzt das Urvertrauen dann hast. Ich meine, er ist ja schon gut, voll weit.
Er hat ja seine Daseinsberechtigung dann irgendwo, natürlich.
Er hat ja richtig gut aufgeholt, ne? Platz 13 bringt er heute gar nichts.
Das habe ich mir eben auch gedacht. War schön wieder nach vorne gekommen, aber ich glaube, am Ende des Tages, wenn du keine Punkte bringst, ist es eh nicht.
Mhm.
Aber es ist unbrauchbar.
Weil dann weißt du ja auch, okay, da wäre noch viel mehr drin gewesen. Mhm. Vor allem, wenn du dann siehst, Gasly, der ist 7. geworden. Und da muss man auch sagen, mehr als der 7. Platz für Alpha Tauri ist ja auch unmöglich gewesen. Also das war wirklich das absolute, absolute, absolute Maximum. Mhm. Und er hat das rausgeholt und Gasly super, super, super top bei dem Rennen gewesen.
Ja.
Hat man zwar nicht oft gesehen, ab und zu schon. Ab und zu wenigstens. Aber der hat einen richtig geilen Job gemacht. Und wenn du weißt, okay, mit dem Auto ist das möglich, und dann hast du so einen Wackelkandidaten im zweiten sitzen.
Aber Beate, du als Formel 2-Expertin auch, wie hat er sich in der Formel 2 getan?
Ich meine, er hat wirklich irrsinnig coole Rennen gehabt, aber dann wieder mal so gar nicht. Aber dass der dann wirklich so viele Böcke schießt wie in der Formel 1, könnte mir jetzt dann auch nicht erinnern.
Könnte das Nervosität sein?
Ich weiß es nicht.
Ich würde ihn so gern fragen. Weißt du, vielleicht ist das bei ihm wie so Prüfungsangst.
Oder vielleicht
ist er plötzlich im Rennen und
Formel 1 einfach nichts für ihn.
Oder das. Ja, wir werden das sehen nach dieser Saison.
Weil da geht mir dann schon ein Alex Albon ab. Dann hast du zwei ehemalige Red Bull-Fahrer bei AlphaTauri. Aber trotzdem, da weißt du, der kann halt wirklich was. Und Alex Albon halte ich schon auch für einen doch talentierten Fahrer. Und der ist auch so sympathisch.
Ich schaue mir immer wieder, wenn ihr einen schlechten Tag habt, Leute, schaut euch alle George Russell, Lando Norris und Alex Albon auf YouTube an, wie sie über ihre Zeit als Rookies sprechen. Das großartig. Ist großartig. Ach, das ist Facts.
Eines der besten YouTube-Videos.
Ever. Schau, was glaubst du in Österreich? Also Beate, was glaubst du? Passiert was Ähnliches in Österreich? Oder wird er sich da bis dahin zusammenreißen, der Yuki?
Ich sage ja immer, der wird sich dann schon zusammenreißen irgendwann. Aber eben, du weißt das bei dem ja nicht. Stand heute, denke ich mal, na, für ein Rennen gut, das zweite dann nicht mehr so gut. Und Gasly wird halt wieder das Beste aus dem AlphaTauri rausholen, bringt denen aber nichts. Eben, gerade jetzt, wenn Aston Martin beide Mal in den Punkten sind, wird das halt extrem gefährlich. Ne? Und Aston Martin sitzt denen halt wirklich im Genick.
Oh, wie schön du das gesagt hast.
Jocke?
Nicht im Knack. Es ist für unsere französischen Zuhörer.
Le Genick.
Ja, aber ich muss sagen, Gasly, ich sage es, glaube ich, eh jedes Mal und ich mache hier so eine Copy-Pastung, aber ich finde es schön, dass sich der Gasly wohlfühlt im AlphaTauri.
Vor allem, wenn du zu Hause dann auch noch so ein gutes Ergebnis einfährst.
Ja, ich glaube, das ist echt schön.
Dem geht's gut. Ja. Wer nicht so ein gutes Heimrennen abgeliefert hat, sitzt im nächsten Team, über das wir jetzt sprechen. War das eine Überleitung?
Wow! Ich habe es mir gerade gedacht. Bist du deppert.
Alpin. Es war zu viele Sonne am Wochenende.
Wie geht das nochmal? Alpin.
Ich müsste es mal nochmal anhören.
Sehr schön.
Ocon ist das Heimrennen halt wirklich gelaufen.
Ja, das war. Warte, ich wollte gerade Französisch schlecht sagen, aber es ist mir nicht eingefallen.
Es war Fromage.
Nein, es war. Fuck.
Fromage heißt Käse. Und man sagt ja auch, es ist was Käse.
Okay, die Franzosen sagen sicher: Oh, c'est Fromage! Que Fromage! Wenn hier irgendwer zuhört, der Kontakte zu Bubble hat oder Duolingo, we need help. Also ich würde sagen, wenn etwas nicht gut rennt, dann würde ich sagen, c'était mauvais. Das war schlecht.
Le Fleur du Mal. Das ist ein Buch.
Oh.
Jetzt klinge ich richtig gebildet. Wir sind ein sehr gebildeter Podcast.
Ja, wir sind nicht nur der lustigste, der schönste, der seriöseste, sondern auch der
gebildetste Podcast.
C'est mauvais, Ocon.
Der hat 3 Plätze verloren, ist auf Platz 14. Ich weiß jetzt beim Alpine nie, was ist mit diesem Auto möglich.
Ich glaube, das wissen die selber nicht.
Das ist so wie mit Männern. Kann ich nie einschätzen. Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Einmal ist super und einmal ist dann gar nichts. Mal ist Ocon fahren, dann ist wieder mal Alonso fahren. Alonso super übrigens, der ist 8er geworden.
Und der ist mir heute aufgefallen auch. Der als alter Stratege, Rennstratege, hat auch gesagt, dass alle sich mit den Reifen schwer tun. Ich liebe es, wenn er spricht.
Dem glaube ich es auch, wenn der sowas sagt.
Also wenn der sagt, es tun sich alle schwer, dann ist ÖH. Dann ist die Kacke am Dampfen. Dann ist c'était mauvais. 7 Jahre Französisch, weißt du, das ist erbärmlich, was ich hier da gerade anbiete.
Ja, die sind jetzt 7. in der Konstrukteurswertung. Und das hätten es, glaube ich, letztes Jahr. Ich glaube, da war der Plan auch ein anderer.
Ja, aber da war auch eigentlich alles anders. Anderer Teamchef, Daniel Ricciardo. Mhm.
Die haben jetzt 29 Punkte, Aston Martin 40, Alpha Tauri, die haben 45. Die haben ja auch, letzte Saison war das ja, glaube ich, auch so. Die haben auch so ein bisschen Zeit braucht, bis sie reinkommen sind oder die Leistung gesteigert haben. Vielleicht kommt da ja dann noch was. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Alpine schon war. Aber wie gesagt, ich kann Alpine so schlecht einschätzen. Ja.
Ich glaube, jeder, weil sie auch so eine Achterbahnfahrt haben. Mal rennt's und mal ist es unauffällig und dann ist halt wieder Wochenende vorbei.
Aber Alonso immerhin, der hat mich überrascht. Also jetzt merkst du schon langsam, jetzt kommen alle, die wieder da sind oder Teams gewechselt haben, die kommen jetzt alle schon langsam rein.
Voll.
Auch, wir kommen zum nächsten Team. McLaren. Ja, Danny Ricciardo, der war teilweise während des Rennens so richtig on fire. Der war so richtig der Overtaker zwischendurch. Mhm. Lando Norris auch, der war ja dann irgendwo hinten. Und dann habe ich gesehen, okay, immer weiter vor. Und dann, Fünfter sind es geworden, Sechster sind es geworden.
Ja.
Der Lando dann vorm Ricciardo, haben wir gedacht, oha, best of the rest.
Ergebnis top. Aber die Frage, ich frage mich immer noch, fühlt der Danny sich wohl?
Ich glaube schon. Also da hast du ihn vor dem Rennen gesehen, der war richtig gut drauf. Also dem glaube ich das auch. Der hat auch dann diese happy Ausstrahlung und das wird schon.
Danny, bitte.
Das, dass ich mal gedacht habe, so okay, das könnte jetzt vielleicht mit Ferrari noch spannend werden. Die haben jetzt echt wahnsinnig den Vorsprung ausgebaut. Das sind jetzt wieder 16 Punkte vor Ferrari. Das ist jetzt gar nicht einmal so schlecht und es ist auch wichtig, dieser Vorsprung jetzt.
Ja.
Und man darf ja nicht vergessen, ich glaube auch, Spielberg ist auch eine McLaren-Strecke. Ich glaube, da werden sie auch vor Ferrari sein. Es wäre schon cool, wenn der Lando wieder in Österreich am Podium steht. Das wäre schön. Weil dann mag der Lando Österreich noch viel, viel mehr, weil er dort immer am Podium steht. Mambo Lando.
Falls ihr heute alle einen Ohrwurm habt, so wie ich nach dieser Podcast-Folge, sagen wir alle Danke, Beate. Mambo Lando. Okay, cool.
Die Hälfte der Teams haben wir jetzt mal durchbesprochen. Es wird Zeit für unseren Gast in dieser Episode. Und ich finde das einen der coolsten Gäste, weil es dreht sich um Essen.
Gibt es was Schöneres als Essen?
Nein.
Nein.
Essen macht glücklich und das macht auch die Fahrer glücklich, das macht die Teams glücklich. Und heute bei uns zu Gast im Podcast, Jonathan Francis, der ist Koch bei Williams Racing.
Wie bist du eigentlich in die Formel 1 gekommen?
I was working in fine dining restaurants in England, basically for 10 years. And one winter, I just emailed every team, who does your hospitality? And if there's any jobs going, can you let me know in the future? And nearly everyone just ignored me and didn't come back. Williams did, funnily enough. And then they emailed me saying, thanks for getting in touch, but we don't have any positions at the moment. And then the guy who was running the Force India catering got back to me. And he literally was then, right, can you come up for an interview? So I went for an interview 2 days later. And then I got there and he was like, shall we go for a coffee? So I was like, okay. And then we get to the nearest pub because that was the nearest place to go. And he was like, do you just want a pint? And I was like, all right, okay. So we both sat down and had a pint of Guinness and just had a chat for about an hour and a half. And then he said he'd get back to me before Christmas. So Christmas, I was distraught. New Year's, I remember I volunteered to work New Year's Eve and New Year's Day because I was a bit older, so all the young people in the kitchen could go out. Mm-hmm. And then New Year's Day, I was like, well, that's it. Another year of doing restaurant work, whatever. And then January the 2nd, he gave me a phone call and was like, do you want to come testing in her F? Yes. Yes, I do. And that was, 2013. So I did that season with Force India. Crazy. Very different to the world I came from. I had to learn very quickly. But
so what's the major difference between working in a restaurant and working for a Formula One team?
I come from quite a reasonably high-end background. So everything's very prescribed. All your recipes are written. all your produce, you know what's coming in, you know how many customers you have for lunch, you know what time everyone's going to sit. And then you go to Formula One, where before anything else, the produce is different every week. So you can go to the first race, Melbourne, brilliant produce that we're used to in Europe. Okay, there's some differences because obviously you're in Australia. And then 2 weeks, 3 weeks later, you're in China with loads of produce that you've got no idea how to deal with. Mm-hmm. So that was the first difference, just what you're actually cooking with. And then the biggest thing is for restaurant chefs to get their heads around is in a restaurant, you're the reason why they've come. Mm-hmm. So those people are there to eat your food. And that's the only reason why they're there. Whereas in the paddock, you're secondary. So they've come to see racing cars, or they've come to network, or they've come to do other stuff. And then what you provide them is secondary to what's going on the track. So even though in your world, it's the center of everything, they might get up halfway through their meal because they're going on a pit walk, which is fine. But the first few weeks, you're like completely thrown because you've come from this industry where you're the center of attention and everything's so important about what's on the plate. And then all of a sudden you're not. So it doesn't hit your ego a bit, but you've just got to readjust it slightly, I think.
So let's see how the whole COVID situation will be for the Austrian Grand Prix. So we will come to the paddock and say, we are only here for your food.
Yep, come in.
How do you get prepared for a race weekend?
Let's just do Europe for simplification. Mm-hmm. like a European race, and we'll assume COVID's finished and we've got all the guests and everything back together. So it's all running 2019 spec numbers and stuff. So the week before Brexit, I'm still adjusting to how I do this now. We used to pack a 40-foot truck, a tri-temp truck. So a third of it a freezer, a third of it a fridge, and the back of it ambient. And we'd pack that in England with everything we'd need, more or less, to get us in at the beginning of the week. Then in Europe, on the Monday, we'd fly out. Tuesday morning, we go into the paddock, unbox our kitchen, because we pack everything back, and then we have to unbox it, basically. And then at the same time on Tuesday morning, we reverse the truck into the paddock and get as much stuff off as we need for the next day or two, because there's limited refrigeration and space. Even though our kitchen unit in the motorhome is a 40-foot truck, that's still not that much space. Tuesday, we have all the truckies who build the motorhome, plus some early mechanics and some other bits and bobs. So we're looking about 50 people for lunch. Mm-hmm. So that's kind of when the race begins for us anyway. We get all the numbers and stuff in advance, so that's no stress. The following day, the Wednesday, we start building up into the race weekend then. So Wednesday, all the mechanics are in, so you've got more people for lunch again, and Wednesday's the last sort of setup day, as we call it, because then if we're lucky, we won't do dinner. Hopefully the mechanics have got the car together enough that we can all go out and have dinner somewhere nice. then Thursday, that's when it all kicks off for us. So Thursday is media day, so drivers turn up, all the directors, board, VIP, everyone who's important in the team is there on a Thursday. Engineers are in now. So by this time, we already know how many team we need to cater for over the weekend. And then normally on a Thursday, she would have given me a bit of advance warning, but I normally sit down with the head of marketing and then we go through what guests we're going to have that weekend. Mm-hmm. But we have a ground floor restaurant that we use to feed the team, and also journalists, friends of the team, some partners. And then we have a mid-level restaurant, which is quite high-end. We have a partnership with Michael Keynes, who has a one-star restaurant in Devon. So we have a chef from him to come and do our middle floor food. And then we have the roof terrace as well, where we do food up there, and there's a bar and all sorts. So from Thursday onwards, that's more or less fully functioning. And then Friday, Saturday, Sunday, you're flat out. So we do breakfast for the boys, 7 o'clock in the morning till 9 o'clock. And then on a Friday, we do a brunch for the journalists. And then at 12 o'clock, we'll start serving guests. We can do 30 or 40 on the bottom floor, another 20 on the middle floor, plus who else? Who God knows on the roof. sorry, I'm babbling on a bit. So, yeah, from Friday onwards, it's just flat out 16, 17 hours a day cooking.
What's your speciality? Where, for example, team members say, hey, can you please cook this again for us?
Honestly, I do like a Chinese night where I cook British style Chinese food.
Okay.
So I do a General Tso chicken and a crispy chili beef and some special fried rice. And that's the one where they always come in and go, wow, that was amazing. Wow, can I have the recipe? How'd you do that? And it's some of the simplest stuff we do. Basically, throw most of it through the deep fat fryer and then cover it in ketchup with some five spice in it. That's simplifying it slightly, but that's basically what it is. And they love it. They always go mad for it. They always like a good curry, being British, fish and chips. Yeah, the home comfort food. I try and mix it with a little bit of the location we're in, and then a little bit of British cuisine as well. So you're always got to keep an eye on, not morale, but yeah, keeping people happy and giving them home comforts, especially if you've been away for 2 or 3 weeks. That really goes that goes quite a way to keeping them happy, which is important.
When is a race weekend successful for you?
Probably not until we finish the last meal of the weekend, which we call the pack down meal. So I always stress to new chefs or new people who come and work with us how important that last meal is, because lots of other teams, shall we say, are just like, right, let's get out, here's a tray of lasagna or something, and let's go, because we've still got lots of work to do to pack everything down, especially on a flyaway race. Whereas I think it's very important to make that meal as good quality as everything else you've done that week, because that's what people will remember when they go home or whatever. They'll be like, if the pack down meal's not very nice, they'll be like, oh, well, pack down was shit. What were the chefs doing all week? Let's make sure pack down's perfect. And then after that, I can relax a bit. We've still got to pack stuff into boxes to send on to the next Grand Prix or back to England. But once the cooking's finished, then it's the pressure's off a little bit, because I don't care what time we finish packing down. If it takes another 5 hours, it takes another 5 hours. The important thing is that the boys were looked after, because they're still having really long days, and they, yeah, keep them fed, keep them happy.
And how important is local food for you? Do you go to a local supermarket to get, fresh vegetables?
In Austria, right next to the circuit, next to our hotel, we stay in the Best Sleep, which is like 5 minutes away from the circuit. Then there's a big cash and carry next door. So yeah, I'll buy loads of stuff from there. What we used to do was send out like a little get us in load of fruit and veg from England, but we can't do that now because of Brexit. So I'll be buying everything locally. So yeah, I'll buy everything in Spielberg when we go to Austria this year. All the fruit and veg. There's some good, like, there's some like meat supermarket there. I can't remember what it's called. Fleisch something.
Yeah.
And then you've got Lidl, Aldi, all that lot. They're not too bad for like day-to-day stuff. Just get everything easily.
Another very important question, because people always think working in Formula One is so glamorous and fancy. So what would you say is the biggest misconception about working in Formula One?
Yeah, I wouldn't. It's not very glamorous and fancy. I think when I work with people, they're surprised by how many hours I work and how much time I spend at the circuit. And how sometimes I can go to a country and just see a hotel and a racetrack and a supermarket. And that's it. They think, you have this wonderful life while you're traveling around the world, and then at lunchtime you make a bit of lunch, and then you go out for dinner, and then you travel off somewhere else, and it's very hard work, and people don't tend to realize, and to be honest, I didn't before I started doing it, is the novelty of living in a hotel wears off very quickly, and the amount of time you spend away from home and your family and your friends is also a lot, and you invest a lot of your time and life into Formula One. Mm-hmm. You sacrifice quite a lot back home to go and do this job. It's, don't get me wrong, it's an amazing job and I love what I do, but there are some negatives. It's not all positive.
Ja, und da sind wir eben auch bei dem Punkt, gerade wenn so drei Rennen hintereinander sind, da hast du halt wirklich keine Zeit, dass du zu Hause bist. Und vor allem, wenn du dann auch so hörst, eben Mechaniker mit Familie, mit Kindern, das ist halt nicht leicht. Wenn jemand im Sommer heiratet, du bist halt nicht dabei. Aber eben, es ist halt auch ein irrsinnig spannendes Leben.
Absolut. Die Frage ist halt, wie lange man das so durchhält. Das finde ich dann auch immer spannend.
Ja, Jonathan hat gesagt, 9 Jahre ist er schon dabei.
Ja, das ist doch schon ein Zettel.
Weiter zu den nächsten Teams. Eines, das wirklich irrsinnig schnell geht. Mhm. Da mag ich auch nicht singen, weil Alfa Romeo. Giovinazzi ist 15. geworden, Raikkonen ist 17. geworden, keiner hat Punkte gemacht, sie waren dabei und ja, ich habe von, ja.
Pass auf, unterschreibe ich 1:1 genauso, was du gesagt hast.
Sehr gut. Passt, nächstes Team. Oui, Williams. Das ist auch ein bisschen französisch. Oui.
Ja, oui. Oui.
Williams.
Habt ihr ein schönes Wochenende gehabt? Oui.
Oui. Williams. Die hatten auch ein schönes Wochenende, weil die waren in der Saison noch nie so weit vorn. Es ist immer alles über vorn berichtet worden und Kameraeinstellung. Aber wie zum Teufel ist George Russell auf P12 gekommen?
Was soll das? Und vor allem nur P12 jetzt. Jedes Wochenende denke ich an ihn. Jedes Wochenende sage ich, ich glaube an dich. Niemand glaubt mehr an Williams. Ich schon. Und dann schafft er nur P12. Nicht mal ein Punkterl. Ich meine, was soll die
das
Kacke?
Jetzt sei nicht zu negativ. Muss ich dich jetzt
ich
auch...
Bin nicht nein, ich bin jetzt gerade nur...
Dass die auf Platz 12 sind, das ist das beste Ergebnis für Williams.
Großartig. Ja. Das nächste Mal ein Punkterl. Nein, aber sehr cool. Das
ich glaube,
cool.
Wir sollten dem Jonathan fragen, was er da gekocht hat, dem Russell George.
Ja. Wir erinnern uns an Bottas und sein Porridge, wo ja alles extrem gut gelaufen ist.
Also da wirklich einmal so ein Ausrufezeichen eigentlich von Williams, weil das hätte ich nicht geglaubt, dass die dann doch so weit vorne sind.
Ja. Im Vergleich bitte, wo waren Alfa Romeo 15, 17, also sogar nach den Williams.
Ocon auch hinten.
Ja, das auch. Also sehr, sehr gutes Wochenende.
Und
man muss
Leclerc
auch sagen, dass er da
hinten.
Ja. Man muss aber auch sagen, Latifi war ja auch ganz okay. Den müssen wir auch mal erwähnen.
Er war halt, was hat er gemacht? Er ist 18.
Ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube, der war okay.
Er ist 18. geworden. Wäre traurig gewesen, wenn er hinter den Haas gewesen wäre. Also
deswegen war es voll.
Ja, stimmt. Es hat keinen Ausfall gegeben. Es sind alle 20 Autos durchgefahren.
Stimmt.
Übrigens. Also wenn der bei dem Rennen jetzt nicht mit dabei gewesen wäre, es wäre mir nicht aufgefallen. Ich glaube auch, dass Williams vielleicht auch mit Wind besser zurechtkommen als die Alfa Romeos. Ich glaube, die sind da, was Wind angeht, dass die da, obwohl er damals der Latifi so gestruggelt hat. Wo war das in Portugal mit dem Wind, wo er dann von Mick Schumacher überholt worden ist?
Du als Windkanalbeauftragte hast sie wahrscheinlich gut gecoacht.
Ja, die haben meinen
Ratschlag beherzigt. Wir erinnern uns, Beate ist die Wind. Ja.
Die haben den Knopf gedrückt und so, on, dann weht auch was.
Oh. Das ist dieser Wind also.
Ja. Kommen wir zu einem Team, das jetzt nicht so prickelnd war. Ferrari. Das war nicht so das Ferrari-Wochenende irgendwie.
Das war ziemlich enttäuschend eigentlich. Sagen wir es, wie es ist. Sagen wir es, wie es ist.
Keine Punkte. Mhm. Sainz 11., Leclerc 16.
Und die Startplätze waren 5 und 7. Was
da
passiert?
Da hat, glaube ich, wieder Ferrari-Strategie zugeschlagen. Die haben ja den Leclerc in Runde 15 schon reingeholt, weil man gedacht hat, oha.
Stimmt, der war doch einer der Ersten, oder?
Ah, der Erste, ja.
Ja, der Erste.
So, okay, mutig. Es ist halt voll in die Hose gegangen. Das war ja
absehbar.
Ja. Und da muss man jetzt wirklich den Vorsprung auf AlphaTauri auch im Auge behalten. Weil der Gasly, der wird ja dann auch immer besser. Und ich nehme mal an, den Tsunoda werden sie ja jetzt auch einmal sagen, hey, das geht so nicht mehr pur. Und wenn die dann auch regelmäßig dann Punkte einfahren und Ferrari dann auch nicht so konstant bleiben kann, dass die dann wirklich ja, auch den Platz dann an AlphaTauri verlieren. In der Konstrukteurswertung.
Ferrari, das war nix.
Ferrari, das war nichts, weiter mit dem nächsten
Na.
Team. Mercedes. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll.
Der Toto hat eine neue Brille. Ist mir aufgefallen. Nachdem sie ihn jedes Mal gezeigt haben, wie er grantigst und not amused bei seinem Tischlein gesessen ist, habe ich mir gedacht, ah, neue Brille, um zu sehen, was da alles schief geht.
Sie waren ja jetzt nicht schlecht, ja. Also so ist ja
Ja.
nicht. Ja. Also sie haben dann doch irgendwie das Beste dann draus gemacht. Und Hamilton hat dann wirklich auch so ein Glück gehabt, auch beim Start, wo man gedacht, okay, der Verstappen hat den Start besser hinbekommen, aber dann ist der Verstappen raus und der Hamilton dann endlich vorn.
Ja.
Man hat gedacht, oh, okay, das hätte ich jetzt, mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und dann, ja, die Strategie bei Mercedes war dann, ja, auch nicht so cool.
Sie haben es versucht zumindest.
Also da muss man auch sagen, Red Bull, dieser Undercut, der war wirklich wie aus dem Bilderbuch raus. Also die beiden Boxenstopps von Mercedes, die waren ja auch sehr gut. Da war ja der eine 2,2 Sekunden, wo man gedacht hat, okay, wow. Also der Hamilton-Boxenstopp war irrsinnig schnell. Und dann ist er halt dann doch hinterm Verstappen rauskommen. Wie der den Verstappen dann durch die Gegend geeickt hat. Also der war ja ewig lang im DRS drinnen. Und hinten der Bottas auch, der war ja dann auch lange Zeit lang knapp. Und das hat echt ein paar Runden dauert, bis der mal aus dem DRS-Fenster draußen war. Und dann dachte ich, okay, das wird dann richtig, richtig spannend und wie lange kann das gut gehen? Und die waren ja alle relativ früh, alle zusammen waren relativ früh schon Reifen wechseln, wo du dir schon denkst, okay, das kann nicht gut gehen. Oder nicht so, wie sie sich gedacht haben. Und dann biegt der Verstappen ab für seinen zweiten Boxenstopp und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich gespannt, was die machen. Wäre ich Mercedes gewesen, ich hätte Hamilton fahren lassen. Und okay, schau mal, was passiert und vielleicht geht sich das ja alles aus. Aber ich hätte ja den Bottas dann trotzdem reingeholt. Dass man den wenigstens versucht, auf zwei Stopp dann zu fahren, dass du da als wenigstens dann die Möglichkeit noch hast auf die schnellste Rennrunde zum Beispiel. Und der Bottas hat das auch gesagt.
Ich wollte gerade sagen, der Bottas hat einmal auf den Tisch gehauen. Da habe ich mir gedacht, oh Gott, um Gottes Willen, Bottas, endlich sag,
Ja.
was du dir denkst. Was hast du zu
Ja.
verlieren? Ein
Ja.
Sitz?
Also da frage ich mich wirklich, warum die da nichts gemacht haben. Haben die keine Reifen mehr dann gehabt? Oder na, normalerweise müsste ich doch ausgegangen sein. Für spannende Momente bei dem Rennen haben sie auf jeden Fall gesorgt. Also einmal Verstappen
Auf
fahren, dann
jeden
Hamilton
Fall.
fahren, dann Verstappen.
Ja.
Und oh, das war halt dann
Es macht
schon.
halt schon sehr Spaß. Also es
Ja.
macht als Zuschauer macht es einfach Spaß, dazu zu sehen, weil sich was tut, weil das sind richtige Kämpfe.
Ja.
Da geht es ihnen wirklich, das geht ja bis in die letzten Zentimeter des Rennens oder die
Ja.
letzten ein paar Minuten des Rennens, wo man dann erst sieht, wer gewinnt. Also das ist halt schon cool.
Und ich fand es auch schön, so wie der Renningenieur auch mit Valtteri Bottas geredet hat. Der hat auch immer wirklich positiv im Zug gesprochen und ihn halt auch noch mehr motiviert. Aber es ist halt auch bei dem Rennen wieder so, ich habe wieder dieses Mitleidsgefühl für Valtteri Bottas. Da hast du bei ein paar Rennen den Crash zum Beispiel mit dem George Russell, wo er quasi nichts dafür kann. Dann hast du das, wo die Radmutter nicht runtergeht, wo er selber dann gar nichts dafür kann, wo es wirklich am Auto liegt. Ne? Und dann hast du, das Auto war ja nicht schlecht, die waren ja eigentlich sehr gut dabei, ja. Und dann scheitert es an der Strategie. Weißt du? Oder der.
Das Glück ist nicht seines.
Nein.
Die Frage ist dann natürlich auch, das können wir auch gerne in Karos Gossip-Ecke dann besprechen. Hat er zum Beispiel heute schon einfach was gesagt und war kritisch, weil es ihm wurscht ist, weil er genau weiß, er hat nächstes Jahr keinen Sitz mehr und er holt sich jetzt einfach alles, was er kann und strapaziert jetzt mal alles aus.
Bleiben wir gleich bei diesem Thema. Das war ja das große Gespräch mit, dass das ja schon fix ist, dass George Russell Valtteri Bottas ersetzen wird. Aber wann? Da hat es ja schon die ersten Gerüchte gegeben, das wird ja schon nach der Sommerpause soweit sein. Ich denke, oh mein Gott, das nie im Leben. Oder vielleicht doch.
Eben.
Ende der Saison. Man kann es halt nicht sagen, ja. Wobei, da glaube ich schon, dass das, oder vielleicht, ich weiß, ja, ich habe jetzt schon so viel drüber nachgedacht, dass ich mir selber schon gar nicht mehr sicher bin.
Was ich aber glaube, ist, Punkt 1, ich glaube, sie möchten ihr Saubermann-Image, was sie haben, behalten.
Ja.
Okay, jetzt, sorry, ich dachte gerade, du bist angefroren.
Nein, ich höre dir nur gespannt zu.
Also, sie möchten dieses Image nicht verlieren, was sie haben. Sie möchten definitiv, was das betrifft, nicht mit Red Bull auf einer Stufe stehen. Mhm. Und zwar mit, wir tauschen die Fahrer mitten in der Saison aus. Ja. Und Bottas hat in einem Interview mal gesagt, ja, es gibt ja nur ein Team, was sowas macht. Mhm. Das heißt, wenn Mercedes ihn jetzt austauschen würden, verlieren die so viele Sympathiepunkte.
Absolut.
Dass ich nicht glaube, dass sie das wirklich machen werden. Und dass sie das so hindrehen, dass sie dann sagen, ja, wir holen den George Russell am Ende der Saison.
Das mit den Sympathiepunkten, das war, wenn man eben auch gedacht mit, okay, mhm, das können wir nicht machen, weil wir sind doch nicht Red Bull, wir machen sowas nicht. Mhm. Andererseits, was ist dir jetzt wichtiger, der Titel oder die Sympathiepunkte? Beispiel, mir hat meine Hausverwaltung geschrieben, ich kriege neue Fenster. Und gerade jetzt im Sommer ist es halt cool, wenn du neue Fenster hast und ich wohne in einer Dachgeschosswohnung, vielleicht hilft das ja doch ein bisschen was, ja. Warum sollte ich bis zum Winter warten, um richtig geile Fenster zu haben und die nicht sofort tauschen, wo ich gleich einen richtig guten Effekt habe?
Das heißt, du vergleichst jetzt deine Fenster im Dachgeschoss
mit Mercedes. Mhm. Weil es geht um die Weltmeisterschaft.
Ja, 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 ja.
Und da denke ich mir, okay, die werden uns kurz hassen, aber es, im Endeffekt lieben doch alle George Russell.
Ich meine, das, ja, das tun wir alle, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Aber es haben viel zu viele Medien darüber berichtet.
Und die haben auch selber gesagt, ach, so ein Blödsinn, das sind doch alles nur Gerüchte und man wird schon sehen, was sich tun wird. Und
also wir machen es auf schön österreichisch und sagen einfach, schauen wir mal, dann werden wir sehen.
Kommen wir zum nächsten Team, das wir richtig, richtig, zum letzten Team eigentlich schon, das für richtig viel Spannung in dieser Saison sorgt. Und das ist Red Bull Racing. Wir haben endlich die Formel 1-Saison bekommen, die wir wirklich mal verdient haben, weil Red Bull hat jetzt wirklich jetzt nicht nur ein oder zwei Punkte Vorsprung, die haben mehr Punkte Vorsprung bei den Konstrukteuren und das liegt an diesem tollen Doppelpack. Also Perez, ich nehme alles zurück, meine ganzen Bedenken, die ich anfangs gehabt habe. Ich hatte nur Angst um dich, ja.
Der ist schon gut, gell?
Der ist schon gut. Labern. Ich habe mir gedacht, ich habe eher weniger Erwartungen und werde dann nicht enttäuscht, als wie wenn ich sage, okay, das wird alles super toll laufen und dann werde ich enttäuscht. Und jetzt ist es genau umgekehrt und das fühlt sich richtig gut an. Ich bin zwar jetzt persönlich, ja, jetzt nicht so der Red Bull-Fan, aber ich finde es schön, dass Red Bull uns so eine richtig geile Saison bescheren.
Nämlich einen richtig schönen Kampf um die Weltmeisterschaft.
Ja. Das macht Spaß. Der Start von Max Verstappen war ein bisschen gaxi. Mhm. Zwar gut weggekommen, aber dann eben dann raus. Und dann denkst du dir eben gerade in Frankreich, okay, wenn dann der Hamilton vorne ist, dann wird es schwer zu überholen werden. Aber dann mit super Strategie. Also das war großartig. Also das war ein Geniestreich von Red Bull.
Ja. Also eine Einstopp-, eine Zwei-Stopp-Strategie zu machen, ist ja eigentlich tricky.
Das macht und eigentlich dann, Mercedes.
Eben. Und dann machen es Red Bull und genauso wie es, glaube ich, damals Hamilton bei Verstappen in Barcelona gemacht hat. Und bam, Red für Red Bull. Und Christian Horner auch war super duper happy bei den ganzen Interviews.
Österreich haben die echt immer gute Ergebnisse eingefahren. Mhm. So, okay, da könnten wir echt viel rausholen jetzt in den nächsten beiden Rennen. Oh mein Gott, das wird... Voll. Oh mein Gott, ich bin voll so gespannt.
Nein, man sieht einfach, dass der Checo richtig gut ist in dem, was er macht bei Red Bull.
Da ist auch dann so souverän dann auch noch bei Bottas vorbei. Und da eben auch das Teamwork, weil eben der Perez, der hat ja in Verstappen dann auch gleich vorbeigelassen, wie der angeritten kommen ist. Gut, ich meinte, so ein Dampflok lässt du, glaube ich, liebend gern vorbei. Aber das war eben nicht so, wie es bei Mercedes damals war, wie den gleichen Trick Mercedes gemacht haben und der Bottas gesagt hat, hey Hamilton, ich lasse den jetzt nicht vorbei. Ich lasse den jetzt noch hinter mir, weil ich fahre ja auch ein Rennen, ja. Und da war das wirklich ohne Wehr, ohne irgendwas, der hat das gemacht. Das wird spannend werden in Österreich. Ich freue mich da extrem drauf.
Oh ja.
Mein Herz schlägt zwar noch immer für Mercedes, aber ja, ich bin einfach gespannt. Aber die sind halt der Grund, warum diese Saison richtig geil ist. Was wir nicht vergessen dürfen, wir müssen unseren Regentanz noch üben. Für das erste, wir haben jetzt gesagt, das erste Rennen, weil da noch nicht so viele Fans sind und ab paar genau. Leute uns auf Instagram geschrieben haben, könntest du das mit dem Regentanz bitte nicht beim zweiten machen, sondern beim ersten, weil ja natürlich mehr Fans beim zweiten Rennen dann dort sind. Das machen wir natürlich. Wir werden unser Bestes geben und tanzen wir zu.
Ihr werdet schon sehen. Super Max.
Wir üben uns einen Regentanz und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Nach dem großen Preis der Steiermark. Yay! In diesem Sinn, Dankeschön fürs Zuhören.
Hasta la vista, Mister.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.